Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres BWP-Podcasts. Heute geht es um das Thema Prüfungen im dualen System.
Hier hat es in den vergangenen Jahren einige Änderungen und Entwicklungen gegeben. So wurden mit dem Berufsbildungsmodernisierungsgesetz zum Beispiel Anpassungen vorgenommen, durch die die ehrenamtlich tätigen Prüferinnen und Prüfer entlastet werden sollen. Zudem wird das Prüfungsgeschehen natürlich auch in Folge der Digitalisierung modernisiert. Was bedeutet das für die Prüfungspraxis? Welche Herausforderungen sind damit verbunden? Und gibt es darüber hinaus noch weiteren Entwicklungs- und Handlungsbedarf?
Diesen Fragen wollen wir in unserer Podcast-Folge nachgehen und haben dazu zwei Expertinnen aus der Prüfungspraxis eingeladen. Franziska Hamann-Wachtel von der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und Andrea Sitzmann von der Handwerkskammer für Unterfranken. Herzlich willkommen Ihnen beiden.
Hallo.
Hallo, auch von meiner Seite.
Schön, dass Sie heute bei uns sind und ich möchte Sie kurz vorstellen. Fange mit Frau Franziska Hamann-Wachtel an. Sie ist Gewerkschaftssekretärin bei der Verdi-Bundesverwaltung im Bereich Bildungspolitik und leitet das Projekt Prüf mit. Sie ist zudem Vorsitzende des Berufsbildungsausschusses der Patentanwaltskammer und stellvertretendes Mitglied im Berufsbildungsausschuss der Wirtschaftsprüferkammer.
Andrea Sitzmann ist Leiterin des Geschäftsbereichs Berufsbildung und stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer für Unterfranken. Dort ist sie für Grundsatzfragen der Berufsbildung und die Geschäftsführung des Berufsbildungsausschusses zuständig. Sie leitet den Arbeitskreis Prüfungen der Arbeitsgemeinschaft der Bayerischen Handwerkskammern und ist Vorsitzende des Meisterprüfungsausschusses für das Präzisionswerkzeug Mechanikerhandwerk.
Ich bin Christiane Jäger, verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis. Und mein Kollege Arne Schambeck und ich freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.
Sozialpartnerschaft, also das Zusammenwirken von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, ist in allen Belangen der Berufsbildung, auch im Bereich Prüfungen, ein zentrales Prinzip. Trotz unterschiedlicher Perspektiven im Einzelnen stehen beide Seiten vor denselben Herausforderungen, die es gemeinsam zu lösen gilt. Daher zunächst mal an Sie beide die Frage: Vor welchen Herausforderungen steht die Prüfungspraxis aus Ihrer Sicht aktuell?
Ja, sehr gerne führe ich da einige Punkte aus, würde aber gerne die Gelegenheit nutzen, um auch nochmal die zentrale Bedeutung von Prüfungen für die Wirtschaft hervorzuheben. Zum Beispiel im Handwerk ist es ja so, dass die handwerkliche Ausbildung mit einer Gesellenprüfung abschließt, in der die berufliche Handlungsfähigkeit der Azubis und damit der Erfolg der Ausbildung durch eine unabhängige Prüfungskommission festgestellt wird. Unsere Betriebe verlassen sich eben auf das Urteil von ehrenamtlich Prüfenden. Dem liegt nämlich das erfolgversprechende Prinzip zugrunde, dass Fachleute, die im Berufsleben stehen, am besten wissen, was die Wirtschaft fordert. Und gleichzeitig gibt es natürlich eine Reihe von Herausforderungen. Eine zentrale Herausforderung dabei ist es, den Generationenübergang in den Prüfungsausschüssen zu meistern, nämlich stetig neue Prüfende zu gewinnen und diese für das Ehrenamt entsprechend zu qualifizieren. Außerdem stellen wir in letzter Zeit fest, dass unsere Prüfungsteilnehmenden immer heterogener werden. Prüfende befinden sich dadurch in einem gewissen Spannungsfeld, stellen wir fest. Naja, und vielleicht noch einen letzten Punkt, den ich ausführen möchte, ist, dass der Transformationsprozess in den Unternehmen ja voranschreitet. Und idealerweise bildet sich dies dann auch hinterher in den Prüfungen ab. Das ist in nächster Zeit eine Herausforderung, aber ich finde auch eine Chance.
Frau Hamann-Wachtel, wo sehen Sie die Herausforderungen?
Ja, Frau Sitzmann hatte schon einige gute Stichworte genannt. Uns beschäftigt auf der Gewerkschaftsseite natürlich vor allem der Generationswechsel in den Prüfungsausschüssen. So ist für uns absehbar, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren tatsächlich viele Prüfende aus den Ausschüssen ausscheiden werden. Und hier liegt ein wichtiger Schwerpunkt unserer Arbeit. Also wir konzentrieren uns auch darauf, gerade stärker neue und jüngere Kolleginnen auch für die Arbeit in den Prüfungsausschüssen anzusprechen und für diese Mitarbeit zu gewinnen. Wir müssen jedoch auch feststellen, dass die Attraktivität des Ehrenamts an sich auch von einer großen Wertschätzung, also von dem Maß an Wertschätzung, das denen entgegengebracht wird, abhängt. Und wir erleben in der Arbeit häufig, dass auch wenn Prüfende viel ehrenamtliche Zeit in die Ausschussmitarbeit investieren, dass sie sich doch häufig wünschen, dass deren Arbeit noch wertschätzender gewürdigt wird. Ein anderes wichtiges Thema für uns stellt tatsächlich die Umsetzung handlungsorientierter Prüfungsinstrumente dar. Also das können zum Beispiel die betrieblichen Aufträge sein, die Fachgespräche oder auch die Gesprächssimulation, wo uns tagtäglich viele Anfragen erreichen. Und hier wollen wir auch verstärkt den Fokus darauf legen, dass wir dafür sensibilisieren, wenn neue Ausbildungsordnungen verabschiedet wurden, was sich dann konkret geändert hat in der Praxis.
Sie haben beide das Thema Prüfergewinnung angesprochen. Wie gewinnen Sie denn neue Prüfende? Frau Hammann-Wachtel, welche Wege erweisen sich da als erfolgreich?
Also wir müssen erstmal feststellen, dass tatsächlich den wenigsten Menschen bewusst ist, dass ohne das ehrenamtliche Engagement tausender Prüfender in Deutschland es keine Prüfung in den Aus- und Fortbildungsberufen geben würde. Uns ist es deshalb wichtig, dieses doch eher unbekannte Ehrenamt stärker in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Wir haben auch letztes Jahr im Dezember den Tag des Ehrenamts genutzt für eine Aktion in den sozialen Netzwerken, die auch tatsächlich auf breite Resonanz gestoßen ist. Und stellen dann jedoch aber häufig fest, dass es schwierig ist, die interessierten Kolleginnen und Kollegen in der Praxis tatsächlich in die Ausschüsse zu bekommen und dann auch die Benennung dann erfolgreich durchzustehen. So ist es nämlich häufig in der Praxis so, dass es kaum standardisierte oder digitale Prozesse gibt, die für uns als Gewerkschaft gut zugänglich sind. Und deshalb dauern die Benennungsanfragen, die wir dann halt an die Kammern stellen, häufig sehr lange. Und das ist natürlich auch für die Interessierten dann zäh, die dann entweder sehr lange warten müssen oder auf die nächste ordentliche Berufungsperiode verwiesen werden. Und wenn das halt auch manchmal 2 bis 3 Jahre entfernt ist, dann haben wir die große Sorge, dass wir die Kolleginnen und Kollegen dann tatsächlich nicht mehr halten können, sondern dass sie sich vielleicht dann auch ein anderes Ehrenamt für ein Engagement gesucht haben. Und das wäre natürlich super schade.
Ich würde ganz gern mal beschreiben, wie wir in unserem Kammerbereich neue Prüfende gewinnen. Zugrunde liegt so ein gewisses Prinzip, was eigentlich so ein Prüfungsehrenamt noch attraktiv macht. Und wir stellen fest, es ist vor allem das kollegiale Miteinander im Prüfungsausschuss. So dieses Teamgefühl mit dem Wunsch, sich für den Berufsnachwuchs einzusetzen, das ist so ein zentrales Motiv. Und das muss man natürlich irgendwie im Vorfeld, wenn man neue Prüfende gewinnen möchte, auch kommunizieren und ein bisschen spürbar machen, um die Leute dann so weit zu bringen, dass sie sich auch bereit erklären für dieses Prüfungsehrenamt. Ja, und wir gehen da vielleicht einen etwas ungewöhnlichen Weg, aber wie ich denke, einen recht erfolgreichen Weg. Wenn bei uns neue Prüfungsausschüsse anstehen, dann schreiben wir unsere Ausbildungsbetriebe an und teilen mit, dass wir auf der Suche sind, neue Prüfende für den Ausschuss zu gewinnen. Und dem schließt sich dann immer noch eine persönliche Kontaktaufnahme an. Und dann laden wir alle, die sich dann interessieren, zu einem Informationsabend an. Und der Trick dabei ist ein bisschen, dass dieser Infoabend in unseren Werkstätten stattfindet, nämlich da, wo dann auch die praktischen Prüfungen stattfinden, so dass man die Möglichkeit gibt, den neuen Interessierten schon mal die Umgebung zu zeigen, wo dann später die Prüfungen laufen, dass sie sich mit den bisher im Prüfungsausschuss Tätigen austauschen können. Und dann ist noch was ganz Wichtiges dabei. Man muss den zukünftigen Ehrenamtlichen im Vorfeld erklären, wie viel Zeitaufwand man mitbringen muss. Also auf was sie sich da letztlich einlassen. Denn auch ein zentrales Motiv ist, dass man sein Prüfungsehrenamt zeitlich ja einplanen muss und ein bisschen vorausplanen muss. Und wenn die dann das Gefühl haben, sie kommen in ein intaktes System und es gibt viele Personen und viele Schultern, dann ist die Bereitschaft mitzuwirken durchaus vorhanden. Und da haben wir gute Erfahrungen mitgemacht. Und was wir halt auch regelmäßig machen, ist, dass wir zusätzliche Prüfende auch während der Berufungsperiode aufnehmen. Das heißt, wenn uns von Gewerkschaftsseite zum Beispiel Personen gemeldet werden, die Interesse daran haben, dann können die auch während des Berufungszeitraumes aufgenommen werden.
Frau Sitzmann, mich würde interessieren, was brauchen Prüfende, um ihr Amt gut auszuführen? Sie haben vorhin angesprochen, dass es planbar sein muss, auch von den zeitlichen Ressourcen. Aber was würden Sie sagen, was ist noch wichtig, um das Amt gut ausführen zu können?
Ich denke, Prüfende sollen oder brauchen die Sicherheit, dass ihr Engagement ankommt. Und jetzt ist die Frage, ja, was meine ich denn damit, Engagement soll ankommen? Das Engagement soll nicht umsonst gewesen sein, in dem Sinne, dass Prüfende sich auf ihre Kernqualifikation konzentrieren dürfen. Und diese Kernqualifikation ist unserer Meinung nach das professionelle Abnehmen und Bewerten von Prüfungsleistungen. Und deswegen sollte es idealerweise nämlich auch eine Geschäftsstelle für Prüfungsausschüsse geben, die diesen ganzen administrativen Kram für sie erledigt. Und dann ist es aber, denke ich, und da wird Frau Hamann-Wachtel sicherlich der gleichen Meinung sein, kontinuierliche Schulungsangebote. Und zwar nicht nur für Neulinge, sondern eben auch für erfahrene Prüfende. Man muss sich immer wieder auf den neuesten Stand bringen. Es gibt immer wieder Entwicklungen in der Prüfungspraxis, so dass man Schulungsangebote macht, zum Beispiel zum Thema sprachsensibles Formulieren von Prüfungsaufgaben. Und die werden dann auch recht gerne angenommen. Und wenn ich vielleicht noch einen Punkt erwähnen darf, es gibt ja auch im Handwerk eine Plattform mit dem Namen Prüfen im Handwerk. Das ist eine Plattform, da muss ich gestehen, die wird jetzt in allererster Linie von Hauptamtlichen in den Kammern genutzt, denn da stehen uns sehr viele Materialien zur Verfügung. Aber diese Plattform dient tatsächlich auch dazu, Wertschätzung für Prüfende zu vermitteln. Man kann sich damit erste Informationen als zukünftiger Prüfender holen und die soll auch ein bisschen Neugier wecken auf die zukünftige Arbeit.
Frau Hamann-Wachtel, was können Sie ergänzen zu der Frage, was Prüfende brauchen?
Ja, Frau Sitzmann hat ja schon einige wichtige Aspekte genannt. Für uns ist natürlich grundsätzlich einfach immer wichtig, wie schon gesagt wurde, dass Prüfungen die berufliche Handlungskompetenz überprüfen und sicherstellen muss. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die zu prüfende Person in der Prüfung ihr komplettes Wissen und Können wirklich in der Berufspraxis, also die Betonung liegt da auf der Praxis, da stimmt Frau Sitzmann bestimmt zu, liegt. Und das fordert nicht nur von den zu Prüfenden einiges ab, sondern wir sehen natürlich da auch einen hohen Qualifizierungsbedarf bei den Prüferinnen und Prüfern. Es ist nämlich so, dass vor allem bei den handlungsorientierten Prüfungsinstrumenten, also Fachgesprächen, Rollenspielen, Gesprächssimulationen, es natürlich so ist, dass man ein hohes Maß an sozialen Kompetenzen mitbringen muss. Also wir brauchen eine große Flexibilität. Was wird in der Prüfung gesagt? Wir müssen schauen, wie können Fragen und Gesprächsführungstechniken so eingesetzt werden, dass es sich ein gutes Gespräch in der Prüfung ergibt. Und wie kann ich aber auch sensibel meine Kompetenzen dann in der Prüfung einsetzen, um adäquat auf die zu prüfende Person einzugehen. Also wirklich, wir mögen sehr gerne die handlungsorientierten Prüfungsinstrumente, aber es ist halt nicht nur Frage, Antwort und eine reine Wiedergabe von Wissen. Deshalb haben wir diese handlungsorientierten Prüfungsinstrumente tatsächlich auch bei unseren Qualifizierungsangeboten. Die Kammern haben ja eigene Qualifizierungsangebote. Wir als Projekt Prüfen mit machen natürlich auch eigene Seminare. Und da haben wir insbesondere die ganzen handlungsorientierten Prüfungsinstrumente, die Bewertung von Prüfungsleistungen und so weiter im Blick. Und wir versuchen auch hier immer einen Schwerpunkt darauf zu legen, die interaktiv, also auch durch eigene Simulationen in den Seminaren gut zu vermitteln, damit man sich so ein Fachgespräch vielleicht auch nochmal aus einer anderen Perspektive anschauen kann. Uns ist genauso wichtig, auch nochmal den Aspekt der Kommunikation in Prüfungen hervorzuheben und da auch die zu Prüfenden besser im Blick zu haben. weil aus unserer Sicht gibt es natürlich immer verschiedene Gründe, warum man zum Beispiel eine Frage nicht so gut verstehen kann. Also man kann Prüfungsangst mitbringen. Es kann sich aber auch, wir hatten ja vorhin schon das Thema Heterogenität unter den zu Prüfenden, es kann einfach auch mit Sprachbarrieren zusammenhängen, dass man vielleicht eine Frage nicht so gut versteht, obwohl man ja eigentlich das berufliche Können und die Praxis mitbringt, diese Frage dann gut zu beantworten. Und da wollen wir auch stärker nochmal die Prüferinnen und Prüfer stärker dafür zu sensibilisieren, dass wir auch schauen müssen, wie werden Fragen formuliert und wie spreche ich mit der zu prüfenden Person.
Kommen wir nun noch zu einem anderen Thema. Mit dem Berufsbildungsmodernisierungsgesetz wurde die sogenannte Prüferdelegation eingeführt. Bringt das die gewünschte Erleichterung in der Prüfungspraxis? Frau Hamann-Wachtel, wie sind Ihre Erfahrungen damit?
Ja, die Prüferdelegation wird natürlich gerade sehr intensiv diskutiert. Aus Sicht der Gewerkschaften müssen wir auf jeden Fall feststellen, dass wir die Prüferdelegation mit einer großen Skepsis betrachten. Es wird ja immer so verkauft, dass das das Ehrenamt attraktiver macht. Allerdings sind da die Rückmeldungen, die ich zumindest von unseren Prüferinnen und Prüfern bekomme, dass das Thema Prüferdelegation bei der Attraktivität wirklich wenig eine Rolle spielt. Also mir ist auch noch niemand begegnet, der oder die sich für das Ehrenamt genau wegen der Prüferdelegation entschieden hätte, weil es quasi ja die Idee gibt, da den Aufwand im Ehrenamt zu verringern. Wir schätzen oder wir hören tatsächlich aus den Ausschüssen stattdessen, dass halt die Kolleginnen und Kollegen wirklich die konsensorientierte und verlässliche Zusammenarbeit in den Ausschüssen sehr schätzen, wo sich ja auch gegenseitig wirklich stark unterstützt wird. Und wir müssen uns auch immer vergegenwärtigen, dass natürlich Prüferinnen und Prüfer bei insbesondere der Bewertung von Prüfungsleistungen wirklich eine sehr hohe Verantwortung auch für die zu Prüfenden haben. Also es gibt Abschlüsse und da werden Noten ausgesprochen und da müssen wir natürlich auch schauen, dass wir das wirklich rechtssicher auch vor Ort dann gemacht wird und dass es auch einfach von allen Prüfenden, die da die Verantwortung tragen für die Bewertung, dass es da auch die Möglichkeit gibt, natürlich in die Leistungen, die in den Prüfungsbereichen von den zu Prüfenden abgegeben wurden, dass die da eingesehen werden können und auch überprüft werden können. In der Praxis gibt es tatsächlich noch so ein bisschen die andere Herausforderung und die ist, dass wir zumindest auf Gewerkschaftsseite wirklich keinen umfassenden Überblick über den Einsatz von Prüferdelegationen vor Ort haben. Das Gesetz sieht ja vor, dass die Prüfungsausschüsse einvernehmlich den Einsatz von Prüferdelegationen beschließen müssen. Und wir hören tatsächlich aus der Praxis wirklich selten, dass das dann auch gemacht wird und dass es auch in großem Ausmaße geschieht. Also ich glaube, dass tatsächlich die Diskussion um die Delegation so ein bisschen an den eigentlichen Herausforderungen in der Praxis vorbeigeht. Trotzdem müssen wir uns aber auch, also müssen wir uns tatsächlich auch das Problem anschauen, dass wir dennoch häufig hören, dass einzelne nichtflüchtige Prüfungsleistungen, also schriftliche Arbeiten, nicht vom kompletten Ausschuss bewertet werden. Also wir haben da quasi effektiv schon irgendeine Form der Delegation, aber ob die wirklich auf rechtssicheren Füßen steht, das ist immer aus unserer Sicht so fraglich. Da kommen tatsächlich auch einige Fragen in unseren Qualifizierungsangeboten. Und da müssen wir einfach noch schauen, dass wir die Rechtssicherheit einfach sicherstellen und genau, ich bin gespannt, wie sich dieses ganze Thema der Prüferdelegation dann noch weiterentwickelt.
Frau Sitzmann, wie ist Ihre Sicht auf die Prüferdelegation?
Unsere Sichtweise ist tatsächlich weniger kritisch, eher optimistisch, denn wir machen mit dem Thema Prüferdelegation sehr gute Erfahrungen. Mit dem Thema schaffen wir es nämlich, mit der Ressource der Prüfenden jetzt sparsam umzugehen. Das führt nämlich beispielsweise dazu, dass wir bei großen Prüflingszahlen oder auch bei aufwendigen Prüfungsverfahren, die es ja durchaus gibt, unsere Mitglieder der Prüfungsausschüsse entlastet werden. Und dieser Wunsch wird an uns Kammern durchaus von den Prüfenden auch herangetragen. Wir können nun Prüfungen parallel durchführen oder einzelne Prüfungsleistungen können parallel durchgeführt werden oder die besondere Sachkunde wird von weiteren Prüfenden abgenommen. Also wir finden, die Prüferdelegation ist ein tolles Instrument. Und das Wichtige dabei ist nun, dass diese Praxis eine rechtliche Legitimation bekommen hat. Für uns ist das der Weg in die richtige Richtung. Ich kann mir schon auch gut vorstellen, dass es vielleicht nicht überall gleichermaßen genutzt wird, weil, wie vorhin schon angedeutet, die Prüferdelegation ja auch ein freiwilliges Instrument ist, das man eben nach Bedarf einsetzen kann. Aber mit Blick auf die demografische Entwicklung und die zunehmenden Fachkräfteengpässe, die da auf uns zukommen oder ja jetzt auch schon da sind, wird uns auch das Prüfungsehrenamt vor dieser Herausforderung stehen. Und wir brauchen weiterhin Strategien zur Prüferentlastung. Und wir sind auch der Meinung, dass man sogar hier weitergehen sollte und nicht stehen bleiben sollte. Und dass man da konsequent an dem Thema weiterarbeiten sollte. Und so sind wir durchaus auch gespannt auf die angekündigte Evaluation durch das BIP. Ist ja angekündigt worden, dass man gerade das Thema Prüferdelegation evaluieren möchte. Mhm. Und wir stellen durchaus auch die Frage, warum nicht flüchtige Prüfungsleistungen durch 2 statt durch 3 Prüfende abnehmen lassen. Weil im Bereich der Meisterprüfung ist es heute schon möglich und wir machen damit durchaus gute Erfahrungen. Hm.
Frau Sitzmann, Sie haben ja das Stichwort Entlastung nochmal genannt. Kann denn nicht auch die zunehmende Digitalisierung für Entlastung sorgen?
Ja, selbstverständlich. Wir haben ja durch das eingangs erwähnte Berufsbildungsmodernisierungsgesetz, also kurz gesagt BabyMOG, nun die rechtliche Möglichkeit erhalten, schriftliche Prüfungsleistungen digital abzunehmen und diese Prüfungen also komplett digital durchzuführen. Und für Prüfende kann man durchaus sagen, führt das zu einer Entlastung, allein Handschriften nicht mehr entziffern zu müssen oder Korrekturanmerkungen auch standardisiert vornehmen zu können. Ja, oder bis dahin, dass man Punkte nicht mehr selber zusammenrechnen muss, sondern dass dies automatisch geschieht. Das führt durchaus zur Entlastung bis hin dadurch, dass man auch Prüfungsaufgaben nicht mehr von einem Prüfer zum nächsten transportieren muss, sondern dass im System ja die Korrektoren auf die Aufgaben zugreifen können von zu Hause aus und die Sachen entsprechend korrigieren können. Allerdings, die Rahmenbedingungen, die da jetzt auch festgelegt worden sind und die sich ja auch in der Handwerksordnung niederschlagen, die sind schon durchaus auch eng gesetzt. Denn eine geschäftsführende Stelle muss zum Beispiel ein digitales Prüfungssystem, also Computer und Programme vorhalten, und zwar an einem festgelegten Ort auch zur Verfügung stellen. Hier sind dann für die geschäftsführenden Stellen durchaus Investitionen notwendig, gerade wenn man es mit größerer Anzahl von Prüflingen zu tun hat. Und wir bei uns im Haus haben jetzt begonnen, kleinere Prüfungen digital abzunehmen. Wir haben gute Rückmeldungen bekommen, und zwar von beiden Seiten, von Personen, die die Prüfung geschrieben haben, als auch von den Prüfenden, die dann die Aufgaben korrigieren. Aber wir bei uns im Haus, wir müssen uns jetzt Gedanken machen, wie wir das in die Breite tragen, welche finanziellen Aufwendungen damit verbunden sind und letztlich auch personelle. Denn man muss, wenn man so etwas macht, auch eine Person zur Verfügung stellen, die, wenn die Technik aussetzt, dann schnell eingreifen kann. Also wir haben damit mal begonnen, aber wie es weitergeht, genau, das müssen wir noch uns überlegen. Hm.
Frau Hamann-Wachtel, was ist Ihnen beim Thema Digitalisierung wichtig?
Genau, wir hatten es ja vorhin schon beim Thema Gewinnung. Es ist egal, ob wir auf der Arbeitnehmerseite sind oder auf Seite der Arbeitgeber. Die Gewinnung von Prüfenden liegt in unserem gemeinsamen Interesse. Und als Gewerkschaft setzen wir beim Thema Digitalisierung tatsächlich wirklich große Hoffnung in der Vereinfachung von Benennungsprozessen. Aktuell ist die große Herausforderung für uns, dass die Datenhoheit über alle Prüferinnen und Prüfern bei den Kammern liegt und wir natürlich keinen Zugriff auf diese Daten haben. Und es ist auch gleichsam sehr herausfordernd, allein eine Info darüber zu bekommen, wer auf Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erfolgreich als Prüferinnen und Prüfer benannt wurde. Und das wurde ja auch durch das Berufsbildungsmodernisierungsgesetz tatsächlich geändert. Also wir haben da jetzt neue Vorgaben, die auch eine Transparenz der Benennung vorsehen, nämlich in § 40 Absatz 5 des Berufsbildungsgesetzes. In der Praxis ist der allerdings wirklich für uns sehr, sehr schwer umzusetzen und anzufordern, sag ich mal. Und wir können trotzdem beobachten, dass es aus unserer Sicht Beispiele guter Praxis gibt, wo das halt mit den Mitteln der Digitalisierung besser läuft. Also ich kann jetzt leider nur IHK-Kammerbezirke nennen, weil wir das da sehr, sehr nah beobachten. Dort gibt es nämlich teilweise digitale Tools, zum Beispiel bei der IHK Rhein-Neckar. Und da habe ich tatsächlich sehr gute Erfahrungen mit den Prozessen auch aus unserer Sicht gemacht. Also da ging das irgendwie alles ein bisschen reibungsloser. Und das, finde ich, ist dann auch im Interesse der Menschen, die wir auch vor Ort benennen würden.
Und da möchte ich nochmal anschließen, darüber hinaus, was bringt die Digitalisierung noch mit Blick auf die Modernisierung des Prüfungswesens, Frau Hamann-Wachtel?
Klar ist natürlich, dass wir es in der Berufspraxis ganz vieler Berufe mittlerweile mit digitalen Systemen und auch digitalen Arbeitsprozessen zu tun haben. Und das wirkt sich natürlich auch auf die berufliche Handlungsfähigkeit und Handlungskompetenz aus, die wir prüfen. Das bedeutet nämlich, dass natürlich in der Berufspraxis in vielen Berufen Software eingesetzt wird. Da müssen Geräte oder Prozesse gesteuert und angewendet werden. Und das muss natürlich auch in der Prüfungspraxis berücksichtigt werden, weil alles andere wäre aus unserer Sicht auch nicht mehr zeitgemäß. Wenn wir dann aber allerdings auf die konkrete Umsetzung der Einflüsse digitalisierter Prozesse in den Prüfungen schauen, beobachten wir tatsächlich, dass die Umsetzung, Frau Sitzmann hat ja schon die verschiedenen Herausforderungen geschildert, in der Praxis häufig sehr lange dauert und viele Herausforderungen beinhaltet. Zum Beispiel, wenn wir uns die Kundenberatung anschauen, die wird natürlich in den Arbeitsagenturen oder auch in Banken oft softwaregesteuert gemacht. Und dann ist natürlich die Frage, wenn wir uns jetzt die Fachangestellten für Arbeitsmarktdienstleistungen oder auch die Bankkaufleute anschauen, wie machen wir so ein Kundengespräch dann auch konkret in der Berufspraxis? Mhm. Und da braucht es natürlich eine realitätsnahe Software, die aber auch von allen unterschiedlichen Azubis aus den unterschiedlichen Betrieben auch verstanden werden muss. Und da können wir jetzt natürlich auch nicht einfach irgendeine Bankdatenbank in die Prüfung nehmen, weil das müssen natürlich anonymisierte Übungsumgebungen sein und sowas dann natürlich auch für die Prüfungs-, also für den Einsatz in den Prüfungen zu entwickeln. Das ist natürlich zeitaufwendig, teuer und muss natürlich auch immer die ganzen datenschutzrechtlichen und Datensicherheitsfragestellungen natürlich auch mit einfach beachten.
Hm. Frau Sitzmann, wie stellt sich das aus Kammersicht dar?
Ja, ich würde ganz gerne zunächst noch mal was zu dem Prüfungsbenennungsprozess sagen, weil wir hatten von unserem Zentralverband her die Mitteilung bekommen oder wir wenden dies auch an, dass es eine Verfahrensbeschreibung entwickelt worden ist mit der Arbeitnehmerseite, wie die Prüferbenennungen stattfinden sollten. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Prozessbeschreibung, die wir, da kann ich jetzt für Bayern sprechen, auch anwenden. Das heißt, wir kommen den Anforderungen, wie sie jetzt niedergeschrieben worden sind im Berufsbildungsgesetz, durchaus nach. Ja, und was dann die weitere Digitalisierung angeht, so finden wir auch, dass es in der schriftlichen Prüfung mal ein guter Zwischenschritt ist. Aber wir stellen ja fest, dass gerade in den Unternehmen sich die Arbeitsprozesse modernisieren und praktische Prüfungen sollen ja immer die Arbeitsprozesse abbilden, haben wir ja gerade eben auch schon gehört und vorhin festgestellt. Und da brauchen wir jetzt idealerweise auch Lösungen für den Einsatz in den praktischen Prüfungen. Und vielleicht an der Stelle, wir hatten jetzt in unserem Bildungszentrum in Schweinfurt gerade ein Projekt abgeschlossen, ein vom BIP gefördertes Projekt. Da ging es um den Einsatz von Augmented Reality Technologie in der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung. Und unsere Idee ist, dass wir die Erfahrungen, die wir da gemacht haben, dass wir das früher oder später auch in den praktischen Prüfungen einsetzen können. nämlich dass wir in einer Prüfungssituation durch den Einsatz von einer AR-Brille eine betriebliche Ausgangssituation wiedergeben können, einen Kundenauftrag wiedergeben können und beispielsweise ein Gesellenstück, das für zum Beispiel ein Balkon, der für ein Haus gebaut worden ist, durch den Einsatz der AR-Brille man dann sehen kann, wie finden denn die Anschlüsse am Haus selber statt. Ist das, was da gebaut ist, plausibel? Passt es mit den Maßen des Anschlusses zusammen? Und gerade dann in diesen Fachgesprächen, die im Anschluss daran stattfinden, kann man sich sehr gut unterhalten, der Prüfungsausschuss und der Prüfling selber, indem sie dann durch den Einsatz der Brille einfach mehr erkennen können und gezielter Fragen stellen können. Also das hoffen wir, dass wir an dem Schritt weitergehen können und durften das in der Übung schon ein bisschen erproben.
Das betrifft vielleicht nicht alle Berufe gleichermaßen oder alle Gewerke gleichermaßen, was mich auch ein bisschen zu der Frage nach den Grenzen, möglicherweise auch Gefahren der Digitalisierung führt. Sehen Sie da welche?
Ja, ich glaube, wir wären naiv, wenn wir keine Gefahren sehen würden. Und Digitalisierung und hängt ja auch ganz viel mit künstlicher Intelligenz zusammen, mit KI. Und diesen Herausforderungen und Gefahren sollten und müssen wir uns auch im Prüfungswesen stellen. ChatGPT und andere KI-Systeme verbreiten sich ja in Windeseile und natürlich auch unter Prüfungsteilnehmenden. Das müssen wir uns schon auch klar sein. Ich glaube, in Präsenzprüfungen lässt sich deren Einsatz unter Umständen ja noch vermeiden. Aber ich denke, in Projektarbeiten, welche über einen gewissen Zeitraum von zu Hause erstellt werden, muss allen Prüfenden klar sein, dass dann so etwas auch genutzt wird. So, und jetzt frage ich mich, werden uns dann Verbote irgendwas nützen? Werden Verbote den Einsatz verhindern? Oder geht es an dieser Stelle nicht auch wieder vielmehr darum, die technischen Möglichkeiten, die es jetzt nun mal gibt, eben sinnvoll zu nutzen? Und damit auch wieder ein Stück betriebliche Realität abzubilden. Ich glaube, die Auseinandersetzung mit dieser Frage wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Quellenangaben und kritische Auseinandersetzung in den anschließenden Fachgesprächen könnten an Bedeutung gewinnen oder werden sicherlich an Bedeutung gewinnen. Aber ich glaube, heute jetzt schon einmal ein abschließendes Statement dazu zu sagen, ich glaube, das wäre zu früh. Mhm.
Für uns ist natürlich immer wichtig, dass im Zentrum der Prüfung der Prüfungsausschuss und auch die zu prüfende Person steht. Alles, was dann als digitale Systeme noch drumherum existiert, das darf immer nur Beiwerk oder Unterstützung oder Assistenz sein. Und egal, ob wir jetzt über den Einsatz digitaler Endgeräte bei zum Beispiel schriftlichen Prüfungsleistungen sprechen oder halt, wie gerade schon vorhin erläutert, entsprechender Software in zum Beispiel Simulationen, müssen wir halt immer einfach sicherstellen, dass der Datenschutz und die Datensicherheit gewährleistet ist. Und gerade auch im Anbetracht der digitalen Auswertung von Prüfungsleistungen oder auch der digitalen Erfassung von Prüfungsleistungen müssen wir einfach auch sicherstellen, dass die ganzen Leistungen, die die Prüfungen ausmachen, dann natürlich auch im Nachhinein verlässlich dokumentiert sind, dass diese für den Ausschuss nachvollziehbar dann auch und rechtssicher bewertet werden können. Und natürlich darf auch im Nachhinein keine Manipulation von Leistungen möglich sein, sonst gefährden wir einfach auch die rechtssicheren Ergebnisse am Ende. Aber ich glaube, da werden wir, wie schon gerade von Frau Sitzmann gesagt, noch eine Weile schauen, was in der Praxis alles passiert und wie wir dann darauf reagieren müssen oder auch was vielleicht auch proaktiv gestaltet werden kann.
Ja, ich würde ganz gerne den Blick nochmal in die nahe Zukunft mit Ihnen werfen. An welchen zentralen Punkten muss sich Ihres Erachtens das Prüfungssystem noch weiterentwickeln? Wir sehen, dass schon viel passiert ist, aber wo sehen Sie noch weiteren Entwicklungsbedarf? Auch mit Blick auf die hohen Qualitätsstandards, die es natürlich im Prüfungswesen auch zu wahren gilt.
Den Handlungsbedarf sehen wir auf Gewerkschaftsseite tatsächlich in vor allem drei Bereichen. So braucht es erstens aus unserer Sicht, wie schon angeklungen, nachvollziehbare, digitalisierte und strukturierte Benennungsprozesse, die nämlich aus unserer Sicht allen Akteurinnen und Akteuren der beruflichen Bildung helfen. Den zweiten Schwerpunkt würde ich gern auf die handlungsorientierten Prüfungsinstrumente legen, die ja genau diese hohen Anforderungen an Prüfende stellen. Und auch hier müssen wir einfach schauen, dass es aus unserer Sicht braucht es zukünftig auch ein Recht auf Freistellung, um sich eben für diese hohen Anforderungen zu qualifizieren. Also auch sich auf das Ehrenamt entsprechend vorzubereiten oder auch das Wissen in dem Bereich aufzufrischen. Drittens wollen wir auch Prüfungen inklusiver gestalten. Also das betrifft verschiedene Gruppen. Das kann Menschen mit Behinderung, aber auch Menschen mit Migrationsgeschichte gleichermaßen betreffen. Hier sehen wir einen wichtigen Hebel, zum Beispiel in der Umsetzung von einfacher Sprache in Prüfungsaufgaben oder auch natürlich in Prüfungsgesprächen. Und wir wollen auch in dem Fall noch mal stärker für den Nachteilsausgleich sensibilisieren, der zwar auf den Anspruch genommen wird, aber trotzdem auch noch nicht in der ganzen Breite bekannt ist und für uns natürlich auch ein wichtiges Instrument darstellt, um die Inklusion voranzubringen.
Ja, herzlichen Dank, Frau Sitzmann. Ich habe bei Ihnen starkes Kopfnicken gesehen, als es um die inklusive Gestaltung von Prüfungen geht. Das ist für Sie auch ein Thema?
Das ist durchaus auch ein Thema und bei unseren Kollegen bei der Handwerkskammer München-Oberbayern gibt es momentan einen sogenannten Inklusionsberater zur Stärkung der Inklusionskompetenz bei den Kammern. Und wir hatten dieses Jahr erst mit ihm eine Fortbildung, in dem er die Prüfungsreferenten nochmal zum Thema Nachteilsausgleich und welche Belange haben Menschen mit Behinderung geschult und sensibilisiert hat. Und da habe ich mich gerade dran erinnert, deswegen habe ich auch so heftig genickt. Was mir jetzt abschließend tatsächlich wichtig ist, ist zu betonen, dass unser Prüfungssystem ja so ein innewohnendes Prinzip hat, nämlich aus der beruflichen Praxis in die Prüfung hinein. Und ich finde, dieses Prinzip, das sollten wir auf keinen Fall irgendwie mal in Frage stellen oder durch übereifrige Modernisierungsaktivitäten gefährden. Ich glaube, wir brauchen prinzipiell erstmal keinen Systemwechsel, sondern wir müssen unser System bewahren und eben halt entsprechend weiterentwickeln. Und dass dies in der Vergangenheit schon immer gut geschehen ist, zeigt ja der Blick zurück, wenn wir sehen, wie zum Beispiel CAD-Zeichnen unsere Zeichenprüfungen verändert haben. Oder wie die CNC-Technologie, die sich in der Wirtschaft ausgebreitet hat, dann jetzt auch in den praktischen Prüfungen umgesetzt wird. Oder wie Branchensoftwareprogramme in Prüfungen Einzug gehalten haben. Also dieses Prinzip, denke ich, hat die ganze Zeit schon mal ganz gut funktioniert. Und wir sollten Rahmenbedingungen schaffen, dass dieses Prinzip auch in der Zukunft funktionieren und greifen kann.
Ganz herzlichen Dank. Also mein Fazit lautet, das Prüfungswesen ist und bleibt in Bewegung. Ganz herzlichen Dank an Sie beide für das interessante Gespräch und die Einblicke, die Sie uns auch gegeben haben in Ihrer Arbeit. Und viel Erfolg wünsche ich Ihnen für Ihre weiterhin wirklich sehr engagierte Arbeit. Herzlichen Dank.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Auch von meiner Seite vielen Dank.
Das war unser BWP-Podcast zum Thema Prüfungen. Wer das Interview nachlesen möchte, findet es in der BWP-Ausgabe 3 2023 digital unter bwp-zeitschrift.de. Dort finden sich auch Links zum zentralen Prüferportal des Deutschen Handwerks und dem Portal Prüf mit, der zentralen Anlaufstelle für Prüfende in der beruflichen Aus- und Weiterbildung von Verdi.
Und wenn Sie das Heft lieber in die Hand nehmen und darin blättern möchten, bestellen Sie am besten ein Exemplar direkt bei unserem Verlagspartner unter steiner-verlag.de.